hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und tatsächlich, da gibt es jemand, der hat versucht, gegen Gott zu putschen. Und er versucht es auch in deinem Leben, fast jeden Tag. Denn du darfst regieren in deinem Leben. Und Jesus möchte, dass du dort auf dem Thron sitzt und regierst in deinem Leben. Und da gibt es aber einen, der versucht, dich darunter zu bringen. Aber vor 2000 Jahren, kann ich euch sagen, ist dieser Putzversuch schon gescheitert. Und es gilt auch jetzt für dich. Und du darfst es für dich in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, ja, ich glaube an dir, an dich, Jesus. Ich glaube, dass du Kraft hast und dass du Vollmacht hast und dass da nichts in meinem Leben ist, was mich trennen kann von dir. Und diese Gnade, die ist da. Noch bevor wir darum bitten, noch bevor wir überhaupt auf den Gedanken kommen, Gott, du könntest uns barmherzig sein, ist seine Barmherzigkeit schon da und sie wirkt. Und aufgrund, dass wir das erleben dürfen, seine Gnade und seine Kraft, können wir auch dankbar sein. Und lass uns mal ganz kurz die Augen zu machen und beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gnade. Ich danke dir, dass wir in dir mehr als Überwinder sind. Wir überwinden weit mit dir. Und wir erlauben es nicht, dass der Feind in unsere Gedanken kommt mit irgendwelchen Dingen des Unglaubens, des Zweifels. Dass er uns vorgaukelt, dass wir nicht sind vor dir. Sondern du hast uns reich beschenkt. Du hast uns reich gemacht. Du hast uns eine Position gegeben in deinem Reich. In dir dürfen wir mitsitzen in der Himmelswelt. Erinnere uns daran, Herr Jesus. Und gib uns Kraft zum Überwinden. Kraft. In Jesu Namen. Amen. Super. Es geht weiter mit unseren Basiswerten. Wir haben ja die letzten Wochen jetzt die ganze Zeit ein Basiswert nach dem anderen gehabt. Und heute kommt der letzte unserer Basiswerte. Aber alle unsere Basiswerte, die sind jetzt nicht gestaffelt. Das ist unser erster, unser wichtigster Punkt. Dann der zweite ist der zweitwichtigste, dritte oder der letzte ist der allerwichtigste oder so. Nein. Noch nicht, du bist schon viel zu weit. Ja, hier, man gibt mal Applaus dem Technik, der macht das richtig gut. Und alle diese Punkte, die sind gleichwertig. Die sind wichtig, sie ergänzen sich. Das gehört zusammen. Du kannst den einen nehmen und sagen, so, das ist jetzt das Ding, sondern die gehören alle zusammen. Und warum, der Grund, warum da so ein Edelstein im Hintergrund ist, habt ihr das gesehen? Schon von Anfang an, wir haben da gar nichts darüber gesagt. Das drückt einfach dieses Wertvolle aus, dieser Diamant, der Brillant, der da leuchtet und glitzert da im Hintergrund. Da geht's drum. Nämlich unsere Werte, die sind wertvoll. Nicht, weil sie gute Sachen sind, die toll klingen, sondern weil wir glauben, dass diese Werte Gottes Werte sind. Und wir sagen ja dieses Wort sogar, es ist ein Wert, weil es uns wertvoll ist. Und das ist uns wichtig. Und darum haben wir uns diese Mühe gemacht, diese ganze Predigtreihe durchzustarten und einen Wert nach dem anderen auseinanderzunehmen und zu sagen, hey, diese Werte repräsentieren die Werte Gottes, die er in unser Leben hineinlegen möchte, damit wir Frucht bringen. Sein Königreich breitet sich dort aus, wo wir die Werte Gottes leben. Wenn wir uns wünschen, wenn du dir wünschst, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule oder wo auch immer du bist, dann fang an, die Werte Gottes dort zu leben. Und dann wird es so einen Domino-Effekt haben. Es wird eine Auswirkung haben. Und das ist richtig gut. Und unsere Werte waren, ihr habt es gesehen, jetzt kannst du es da einblenden, genau, Loyalität und Integrität, das war der erste. Ehre und Wertschätzung, der zweite Wert, den wir uns angeguckt haben. Die ermögliche Haltung und Inklusivgesinnung, so eine spezielle Wortschöpfung, aber richtig gut mit vollem Inhalt. Positiv-optimistische Einstellung und Wagemut, Exzellenz und Qualität. Und diese ganzen Werte, die klingen so einfach und logisch, doch wenn man ehrlich ist, da kann jeder von uns irgendwo eine Baustelle noch irgendwo entdecken. Und ich möchte euch alle Werte jetzt nochmal in den ganzen Wortlaut, so wie wir es so formuliert haben, nochmal alle vorlesen, damit die nochmal so bei uns so richtig in Erinnerung ist. Da war der erste Wert Loyalität und Integrität. Wir stehen unerschütterlich und fest zueinander, sind ehrlich, treu, vertrauensvoll und verlässlich. Entscheidungen tragen wir gemeinsam. Wir stehen zu unseren Fehlern, entschuldigen und vergeben uns gerne. Wir schützen und stärken uns gegenseitig und treten füreinander ein, überall. Ehre und Wertschätzung. Wir ermutigen und loben uns vorsätzlich und ganz aktiv. Wir respektieren einander und wir lieben es, uns gegenseitig wertzuschätzen, privat und öffentlich. Darin sind wir sehr großzügig. Dies ist unsere feste Entscheidung und unser Lebensstil. Ermögliche Haltung und Inklusivgesinnung. Wir sind zukunfts- und lösungsorientiert. Wir sind keine Neinsager. Stattdessen sind wir von ganzem Herzen Ermöglicher. Unsere persönlichen Ressourcen, Zeit und Gaben bringen wir leidenschaftlich mit in den Pool der Ermöglichung. Wir feiern unsere Errungenschaften und Siege. Positiv optimistische Einstellung und Wagemut. Wir entscheiden uns, gut drauf zu sein, denn das Gegenteil ist uns zu einfach. Wir schauen nicht auf das halbleere Glas, sondern es ist immer halb voll. Experimentierfreudig, wagemutig und voller Glauben gehen wir in eine Zukunft, die uns gehört. Es ist immer Platz für Freude. Klasse Werte, oder? So, und jetzt kommt der letzte. Exzellenz und Qualität. Darum geht es heute. Wir sind keine verkappten Perfektionisten, aber wir geben immer unser Bestes. Wir vermeiden Mittelmäßigkeit. Was wir tun, ist exzellent, hat Qualität, ist kreativ, geschmackvoll und ästhetisch und wird jedes Mal immer besser. Darum hören wir nicht auf zu lernen und uns ständig weiterzuentwickeln. Klasse Werte, oder? Da können wir eigentlich unter allen können wir sagen, das können wir unterstreichen, das ist uns wichtig. Aber das sind so Dinge, die wachsen. Manches ist schon da, manches kommt noch. Das ist wie so kleine Pflänzchen. Die Doro hat das erste Mal angefangen, jetzt seitdem wir in unserem neuen Haus wohnen, bei Siegfried, in der Wohnung unten drin, angefangen Sachen zu pflanzen. Also vorher hatten wir schon noch mal Kresse oder sowas, aber so mal richtig Tomaten und Salat und so weiter. Und wir konnten zugucken, wie das wächst. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis es wächst. Dann musst du gießen, dann musst du dich drum kümmern, dann musst du die Schnecken wegschaffen im Garten. Na, dann, ach, alles Mögliche. Du musst halt, so ein richtiger Kampf. Erstmal umgraben, bevor es überhaupt losgeht, dann die Saat aussehen. Also das ist mit Arbeit verbunden. Aber wir durften jetzt diese Woche schon die ersten Früchte genießen von den Tomaten und so weiter. Klasse. Also die Arbeit lohnt sich. Und genauso ist es auch mit diesen Werten. Wir dürfen nicht erwarten, dass es von Anfang an alles schon gleich da ist. Aber es sind kleine Pflänzchen, die anfangen aufzuwachsen. Und wir sagen, es ist uns so wertvoll, dass wir darum kämpfen. Wir sagen, diese Werte, die wollen wir, dass die hier in unserer Kirche gelebt werden, dass sie praktiziert werden, dass sie anfangen bei uns allen, alle, die zu unserer Kirche gehören und irgendwie Kontakt mit uns haben, mit diesen Werten in Verbindung kommen, dass sie das erleben, dass es bei ihnen auch so eine Saat ausgesät wird, dass diese Saat aufgehen kann und dass diese Werte anfangen können, dort zu sprießen und zu wachsen. Und diese Werte sind wichtig und uns ist es so wertvoll, dass wir drum kämpfen. Wir erlauben da keine Schnecke ran, ne? Wir gucken, dass da die ganzen Parasiten nicht rankommen, sondern wir gucken, dass die kleinen Pflanzen richtig gut aufwachsen. Darum werden wir Sorge tragen, dass es auch wirklich gut ist und dass das Ding gut aufwächst, dass wir diese Früchte genießen können. Und was ist, wenn wir die Früchte genossen haben? Da muss man wieder aussehen, ne? Oder am besten schon vorher, damit eine ständige Frucht da ist. Also nicht mehr, ich habe jetzt gesehen, ich habe jetzt ein bisschen wertgeschätzt, das war so jetzt, sondern das soll zu unserem Lebensziel werden, dass wir nicht nur kontinuierlich uns wertschätzen zum Beispiel, sondern dass wir auch kontinuierlich Wertschätzung ernten können. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Gott ist unser Vorbild und jetzt geht es um dieses Exzellenz und Qualität. Gott ist unser Vorbild, denn es gibt niemanden im ganzen Universum, der exzellenter und voller Qualität ist als unser Gott. Wisst ihr, er ist einfach brillant. Er ist genial. Er ist mehr wert als alle Edelsteine auf dieser Welt. Die hat er nämlich geschaffen. In 1. Mose 1, Vers 31, da geht es darum, als Gott die Welt geschaffen hat. Da heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Nein, sehr gut. Er hat eine richtig Qualität hineingelegt. Es war klasse, es war perfekt, Das war genial. Denn was Gott macht, ist gut. Sehr gut. Wir sehen, dass im Wesenzug Gottes, dass alles, was er tut, wirklich so voller Qualität ist und voller Herzblut ist. In Joel 2, Vers 18 zum Beispiel heißt es, und der Herr eiferte für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk. Er eifert und Eifer hat etwas mit Qualität zu tun, etwas besser zu machen, als es vorher war. Er eifert darum, dass es gut ist. Er eifert für sein Land. Und er eifert auch für dich. Hast du es gewusst? Dass Gott alles daran setzt, dass es dir gut geht. Er setzt alles daran und er kämpft um dich, weil er dich total lieb hat. Du bist ihm wichtig. Du bist ihm so wertvoll. Auch wenn du vielleicht klein von dir selbst denkst. Aber Gott denkt groß von dir. Er hat dich lieb. Er hat dich geplant. Glaub nicht dem Feind, der dir ins Ohr rein. Er eifert um dich. Gott eifert um dich. Und selbst mit uns geht es so um, dass er sagt, er möchte uns das Beste Mögliche schenken. Er geht mit dir so um. Das sehen wir zum Beispiel im Alten Testament, wo die ganzen Opfer gebracht werden. Das Volk kam und hat Opfer gebracht an den Tempel. Und die dort im Tempel angestellt waren, das waren die ganzen Leviten, die Priester, denen hat Gott was gesagt. In 4. Mose 18, 12 bis 13, da sagt er ihnen, alles Beste vom Öl und alles Beste vom Most und Getreide, ihre Erstlinge, die sie dem Herrn geben, die habe ich sie gegeben, also den Priestern. Die ersten Früchte von allem, was in ihrem Land wächst, die sie dem Herrn bringen, sollen dir gehören. Jeder Reine in deinem Haus darf davon essen. Also, Gott sagt, alles, was mir gebracht wird, meinen Dienern, meinen Leviten, die den Priestern, die dürfen ein bisschen davon naschen. Nein, sie dürfen das Beste davon bekommen. Das Allerbeste. In 4. Mose 18, 32, da macht Gott da den Sack zu, also das alles erklärt, und heißt es, ihr werdet deshalb keine Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon abgebt und werdet die heiligen Gaben der Söhne Israels nicht entweihen und nicht sterben, weil das euch zu. Ich wünsche euch das Beste. Das ist so diese Großzügigkeit Gottes, die da drin rauskommt. Die Großzügigkeit Gottes. Gott ist großzügig. Und wir sind seine Kinder. Und wir haben seine DNA, das bedeutet seine Gene. Und wir dürfen auch Großzügigkeit lernen. Und das Beste weitergeben. Das Beste weitergeben. Worum es bei diesen Werten, generell bei unseren Werten, aber auch bei diesem Qualität und Exzellenz überhaupt nicht geht, um eine Leistungsgesellschaft. Nur wer etwas leistet, der gilt etwas. So typisch in der Schule. Nur wenn du gut bist, schreibst du gute Noten, wirst du belohnt. Mit vielleicht noch einem Smiley hinten dran oder so. Und es setzt sich so durch in der Arbeitswelt, in unserem ganzen Leben. Nur wenn du was leistest, bist du was. Wenn du nichts leistest, bist du auch nichts. Das ist bei Gott nicht so. Nur wenn du diese Werte alle bis in den Punkt genau erfüllst, diese Gesetze hältst, dann bist du ein richtiger Christ. Nein, das wollen wir gar nicht aufkommen lassen. Es geht hier nicht um Leistungsgesellschaft. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass du etwas aus dem Krampf heraus produzierst und dich darin selbst überforderst. In Lukas 15, Vers 22, das ist ein Part aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, hat er was geleistet? Was hat er geleistet? Nix. Nix. Was hat er sich geleistet? Er hat sich einiges geleistet, ja. Aber nicht, wo wir sagen, das war eine Leistung. Das kann jeder. Geld verprassen. In Saus und Braus alles an die Wand gefahren. Was hat er verdient? Eine Tracht Prügel vielleicht. Keine Ahnung. Aber die Reaktion vom Vater ist, bringt schnell eine neue Hose, das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Das beste Gewand. Das beste Gewand. Er hat es nicht verdient. Und genauso geht es uns, geht es dir. Wir haben nichts verdient. Auch wenn du dich anstrengst, ein besonders toller Christ zu sein. Es gibt keine Punkte im Himmel, Smileys oder sowas. Nein. Du hast dir nichts verdient, denn wir leben aus Gnade. Und diese Gnade ist kostenlos und unverdient. Du kannst nichts dafür tun. Du kannst es einfach annehmen. Sagen, ja, es ist ein Geschenk von dir, Gott. Das nehme ich an. Das beste Gewand. So sehen wir, es geht hier nicht um Leistung, aber es geht um eine Haltung. Manchmal, wenn man so diese Werte hören kann, kann so eine Angst vor Überforderung aufkommen. Und gerade, wenn du in deinem Leben Erfahrungen mit Überforderungen gemacht hast, da schrillen die bei dir vielleicht die Alarmglocken, wenn du solche Werte hörst. Exzellenz, Qualität, was? Da muss ich auch noch was. Rabotti, mit einer enormen Geschwindigkeit hier irgendwas abliefern müssen und leisten müssen. Es geht nicht um Rabotti und Hauptsache machen. Und es geht um eine Haltung des Schenkens. Eine Haltung, die Gott auch hat. Was ich mache, ist gut. Und das, was ihr macht, soll auch Qualität haben, soll auch gut sein. Denn wenn du in einer Geschwindigkeit fährst in deinem Leben, die zu schnell ist für dein Leben, dann fährst du auch dein Leben an die Wand. Das kennen viele, die vielleicht so richtig harte Jobs hatten, die dann so im Verkauf waren oder sonst wo, die über ihr eigentliches Vermögen hinausgearbeitet haben mit einer Geschwindigkeit, die zu schnell war in ihrem Leben. Und manch einer hat da auch Schiffbruch erlebt oder ist mit seinen Emotionen tatsächlich einen Schritt zu weit gegangen. Wenn du Jahr ein, Jahr aus über dein Vermögen hinaus gibst, Ende bankrott. Total bankrott. Wenn du über dein Vermögen hinaus, emotional, praktisch oder wie auch immer gibst, dann landest du irgendwo auf der Müllhalde. Darum ist es wichtig zu wissen, dich selbst zu kennen, auch deine Grenzen zu kennen und auch Prioritäten zu setzen, zu sagen, nee, das ist jetzt gar nicht wichtig, das muss ich jetzt nämlich gar nicht machen. Denn es geht hier nicht um Leistung, sondern es geht um eine Haltung. Das, was wir geben, das, was wir tun, soll gut sein. Du hast vielleicht auch gemerkt, in deinen jungen Jahren ging manches noch flotter. Da ging manches noch schneller. Da konntest du Dinge tun, die du jetzt vielleicht auch gar nicht mehr kannst. Ja, dein Alter fängt nämlich auch an, dich ein bisschen auszubremsen. Die Geschwindigkeit aus dem Leben rauszunehmen, und das ist okay. Und das ist okay. Gib und handel so, wie du kannst, in deinem Vermögen, nicht über dein Vermögen hinaus. Aber was hält uns manchmal ab, das Beste zu geben? Hast du dir das mal die Frage gestellt? Was hält dich persönlich ab, das Beste zu geben? Manchmal diese Angst der Überforderung, das kann einen abhalten, ja. Aber oft sind es eben nur Ausreden, ne? Oh, kann ich nicht. Ich habe mal so gejobbt und da gab es Leute, dann hat der Chef gesagt, mach mal das und das und dann haben die gesagt, weil sie keine Lust hatten, das kann ich nicht, ich habe zwei linke Hände. Ja. Vielleicht war ein bisschen Wahrheit dran, aber auch nicht ganz. Wenn sie sich nämlich angestrengt hätten, hätten sie es trotzdem tun können. Ja, manchmal so eine Ausrede, kann ich nicht, dann habe ich keine Verantwortung, muss ich es nicht machen. Man versteckt sich manchmal so hinter Lustlosigkeit, kein Bock, dann kann ich es nicht oder mache ich es nicht. Ja. Bequemlichkeit. Denn wenn wir Dinge gut machen sollen, oder sogar noch besser als vorher, dann müssen wir manchmal unsere Komfortzone verlassen, die Bequemlichkeit verlassen und sagen, okay, und das will nicht jeder. Lieber mal so zurücklehnen, lieber mal chillen. Es ist okay, wir dürfen chillen, aber Gott möchte dich herausfordern und sagen, hey, gib mir dein Bestes. Ich gebe dir mein Bestes. Gib auch dein Bestes. Manchmal auch so eine falsche Zufriedenheit. Oh ja, jetzt ist ja alles gut. Und schnell schleicht sich so eine Betriebsblindheit ein. Man macht Dinge immer auf die gleiche Art und Weise und dann tun sich so das Lapidare so ein bisschen mit sich rein. Man merkt selbst vielleicht gar nicht mehr, weil man blind ist. Aber jemand anders kommt ganz neu dazu in die Firma, kommt ganz neu dazu in die Kirche und dann merkt, hey, was ist denn hier los? Warum macht ihr es nicht so und so? Oh, da muss ich mich ändern. Oh, da muss ich ja Gas geben. Ja, manchmal ist es diese Betriebsblindheit, die uns abhält. Und Gott kommt hinein und rüttelt es auf. Habt ihr es mal gemerkt in der Bibel? Überall, wo Gott reinkommt, da gibt es erstmal ein Aufrütteln. Da gibt es Chaos. Und du weißt, das kann doch nicht von Gott sein. Doch Gott kommt und rüttelt das erstmal alles durch. Alles wird so durchgeschüttelt. Alles, was vorher sicher war, ist plötzlich unsicher. Es ist komisch, es ist eigenartig. Ja, da kommt Gott und macht eine Frau schwanger. Hä? Maria, schwanger? Das geht doch gar nicht. Was soll das? Das war eine Empörung, ja? In der Zeit. Kann doch gar nicht sein. Gott kommt und schüttelt manchmal durch. Und das ist gut so. Und so kommt Gott und wir müssen Gott reinlassen in unser Leben und sagen, okay, du darfst mal durchschütteln, damit das Beste dabei rauskommt. Oh ja, das Mittelmäßige ist gut genug. Bei mir, der alte Schrank, der kann raus. Ach, wo gebe ich den hin? Keine Lust zum Sperrmüll, dafür ist er noch zu gut. Also ab in die Kirche damit. Und so stehen die Kirchen, Land auf, Land ab, voll mit Gerümpel. Ich weiß, ich war in vielen Kirchen und dort muss man oft erstmal auswissen. Das Gerümpel raus. Warum bringen wir nicht das Beste ins Haus Gottes? Was Neues? Ich finde so interessant, in Singapur, da gibt es große Gemeinden, die geben auch ganz, ganz gerne ihren Zehnten und tun in Investment so richtig viel rein. Aber die schmeißen nicht einfach nur Geld dabei, sondern die gehen vorher zur Bank und sagen, wenn wir Geld bringen, dann muss das neues Geld sein. Das darf noch keinen Knick haben, noch keine Falte. Die Asiaten sind ein bisschen anders als wir. Und die bringen dann diese neuen Banknoten und was sie in ihrem Körbchen dann da haben, sonntags, es sind alles neue Banknoten. Da ist kein einziger Zerknitter da drin. Sie sagen, sie wollen das Beste Gott bringen. Das finde ich interessant. Das brauchen wir hier nicht machen. Aber diese Haltung dahinter finde ich sehr interessant. Das Beste zu Gott gehört. Wir brauchen eine heilige Unzufriedenheit. Nicht eine unheilige, sondern eine heilige Unzufriedenheit, die uns ins Gebet treibt und uns Taten machen lässt. Wir geben unser Bestes und wir vermeiden Mittelmäßigkeit. Wir haben doch nur so wenig, dann können wir es halt nicht machen. Auch eine tolle Ausrede. Man kann mit wenig viel machen. Es braucht nicht ein großes Bankkonto. Es braucht nicht unheimlich viele Superman-Talente, um irgendwas gut zu machen. Doch mit dem Wenigen, was wir haben oder was du hast, kannst du Gutes tun. Kannst du gut sein. Und das merkt man auch. Nicht viel Geld, aber geschmackvoll. Nicht die besten Ressourcen, aber das Beste draus gemacht. Und das spürt man. Auch Gäste, wenn sie reinkommen in die Kirche und die merken, hey, die haben nicht viel, aber die machen aus dem Wenigen, was sie haben, das Allerbeste, was ihnen möglich ist, und das spürt man ab. Und das ist toll. Denn Qualität überzeugt. Habt ihr das gewusst? Gerade wir Deutsche, wir stehen auf Qualität. Und am meisten die Schwaben, ne? Da muss ganz qualitativ hochwertig alles sein. Ne? Die Deutschen, die sind happy, wenn etwas gute Qualität hat. Man kauft gute Klamotten, guckt nach, hat es auch gute Qualität. Man kauft gute Einrichtungsdinge, hat es gute Qualität. Ja? Weil wir wissen, wenn es nicht so gute Qualität hat, dann geht es schnell kaputt. Wir wollen, dass es lange lebt, dass es gut ist, dass es toll ist. Deswegen achten wir auf Marken. Ja? Wenn man die Wahl hätte zwischen irgendeinem publichen, was weiß ich, irgendwie eine Schrottkarte und einem tollen Mercedes. Mercedes ist eine Marke. Oh, dann nehme ich doch den. Ja. Natürlich kostet auch mehr. Aber wenn ich das Geld habe, dann nehme ich doch das, was mehr Qualität hat. Wo ich weiß, hey, das ist eine Marke, der Stern, der steht dafür. Das ist gut. Wir Deutschen, wir lieben Qualität. Wir lieben Qualität. Und jetzt am Freitag waren wir an einige von uns aus der Gemeinde bei einem Chor in Kleinholbach. Wer war da? Mal ganz kurz Hände hoch. Da sind bestimmt einige, die da waren. Und das Interessante war, da gab es erst ein toller Chor, der hat gesungen, ja, und dann kam ein philippinischer Chor. Und das waren klasse Sänger, das war klasse, die haben keine Liederblätter gebraucht, die haben gesungen, die haben die ganzen Lieder auswendig und mit einer Stimme. Der Chor vorher war gut, aber ich war ein bisschen weiter hinten, ich habe den kaum gehört. Es war leise. Und als sie gesungen haben, dann musstest du dir fast die Ohren zuhalten. Das war so laut und manchmal auch sehr schrill. Ne? War sehr schrill. Ja, ohne Mikrofon. Aber die waren klasse. Die waren toll. Und das hatte Qualität. Und das hat man dann auch gemerkt an der Begeisterung. Boah, die waren alle aus dem Häuschen. Wir Deutschen kamen mal raus und haben geklatscht. Standing Ovations und so weiter. Das war klasse. Und hinterher habe ich so gehört, so die einen waren, oh ja, bin ich gewöhnt, so tolle Musik. Aber gab welche, die waren richtig in Ekstase. Die haben gesagt, oh, dass sowas überhaupt möglich ist, so zu singen. Also da gab es einige, die waren sehr, sehr angetan. Und das ist interessant, Qualität überzeugt. Warum? Weil sich da Leute Mühe geben, etwas richtig, richtig gut zu machen. Und das überzeugt. Und Gott ist genauso. Er ist jemand, der richtig, richtig gut sich Mühe gibt und das Ding richtig gut macht. Und wir dürfen von ihm lernen. Wir dürfen auch anfangen zu lernen, Dinge richtig gut zu machen. Nicht nur mittelmäßig, sondern in unserem Vermögen das Beste, was wir haben, geben. Wir sind keine Perfektionisten. Perfektionist ist der, es muss aber alles jetzt 100% klappen, sonst sind wir schlecht. Nein, darum geht's nicht. Es geht um Exzellenz. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen Perfektionismus, der kann uns richtig mal was emotional an die Wand fahren. Aber Exzellenz ist ein Wesenszug Gottes, den er uns geschenkt hat, in seiner Kreativität. Vor dem Gottesdienst noch ein Vers noch dazu getan, ich tue den gerade mal zeigen, aus der Chronik. Da ging es darum, im Haus Gottes, im Alten Testament, da waren Musiker angestellt, das waren ganz viele, Asaph und viele, viele andere, ganz viele Namen sind da aufgezählt. Und ein paar Verse weiter oben, die habe ich euch jetzt nicht eingeblendet, aber ich erzähle ganz kurz, was da geht. Die waren alle geübt zu prophezeien, sogar mit ihren Instrumenten zu prophezeien. Und da heißt es auch, auf Geheiß des Königs hin haben die angefangen zu spielen und zu prophezeien. Also der König hat gesagt, prophezei für mich. Und dann fingen die an und haben prophezeit. Interessant. Ja? Auf Geheiß des Königs hin haben die angefangen zu spielen. Und hier, da sehen wir es gerade im Vers 7, zusammen mit ihrer Stamm, dem Gesang für Jahwe ausgebildet waren, zählten sie 288 Mann, die waren alle mittelmäßig. Nein, alles Meister. Das waren die Besten. Das waren die Besten. Ich würde gerne mal so eine Zeitreise machen und mir so dieses Worship-Konzert damals im Tempel anhören, wie die drauf waren, wenn das alles Meister waren. Ja. Was hält uns manchmal noch ab, das Beste zu geben? Manchmal ist es mangelnde Dankbarkeit. Wenn ich dankbar bin, gebe ich das Beste. Echte Dankbarkeit zeigt sich darin, dass ich das Beste gebe. Vom Besten, das man hat, etwas hergeben. Dieses Wort Danke, da gibt es ganz viele für Preisen und für Loben im Hebräischen. Und eins heißt Toda. Und Toda heißt Lob, Preis, Dank. Oder das Dankeslied, Loblied, das aus Dankbarkeit zu Gott dargebrachte Opfer. Also etwas, wo ich mir was kosten lasse. Es ist ein Opfer des Dankes. Ein Opfer ist immer das Beste, was ich geben kann. Also Gott anzubeten, Gott zu preisen, mache ich auch mit dem Besten mir Möglichen, was ich geben kann. Ehre ich Gott. Es ist Lobpreis, es ist Worship, es ist Dankbarkeit. Im Psalm 50, Vers 23, da kommt es übrigens vor, wer Dank opfert, das Beste gibt, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. In ihm werde ich das Heil Gottes sehen lassen. In ihm werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, das Beste gibt, verherrlicht Gott. Das ist Anbetung. Anbetung ist nämlich nicht nur hier Worship machen, tanzen, singen, Hände heben oder solche Dinge, ein paar Lieder zwitschern. Es ist auch eine Form. Und die ist auch schön und wir lieben das und wir zelebrieren das. Aber Dankbarkeit ist auch eine Form, Gott anzubeten. Das Beste zu geben ist eine Form, Gott anzubeten. Und das Beste können wir nur dann geben, wenn wir begeistert sind. Wenn wir Leidenschaft für eine Sache haben. Nur wenn ich begeistert bin für eine Sache, gebe ich gerne. Wenn ich nicht begeistert bin, dann das macht mein Herz nicht so auf jetzt, ne? Bin ich nicht so bereit, das Beste zu geben. Aber Gott ist so genial. Und wenn du ihn kennengelernt hast, und wenn er regiert in deinem Leben, und wenn du weißt, wie toll er ist und wie genial er ist, hey, dann mich zumindest motiviert es immer wieder zu sagen, wow, Gott, hier gebe ich alles. Das Beste, was ich habe. Das Beste, was ich habe, soll dir gehören, Jesus. Leidenschaft und Begeisterung. Leidenschaft und Begeisterung für deine Kirche, in die du gehst. Lass dich von Gott ganz neu begeistern. Lass dir eine Leidenschaft schenken. Denn es lohnt sich, seine Kirche zu bauen, um alles zu investieren. Er hat Ewigkeitscharakter. Unser Auftrag, den wollen wir richtig gut machen. Und Gott hat uns auch als Kirche einen Auftrag geschenkt. Einen Auftrag, diese Welt zu erreichen mit der besten Message, die es gibt auf der Welt. Mit dem besten Produkt. Und dafür dürfen wir auch die beste Werbung machen, weil es ist ein kostenloses Produkt und es ist das Beste. Da ist die Marke Gottes drauf. Es ist genial. Es hat Qualität. Und dafür müssen wir auch gut Werbung machen. Und wir wollen, ich will Kirche richtig gut bauen. Und ihr? Du auch? Ja? Komm, wir können ein bisschen interaktiv sein. Willst du auch Kirche richtig gut bauen?
Ja.
Ja. Paulus hat gesagt, 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Er macht es von der Gnade abhängig. Ich habe alles gegeben. Ich habe mehr gearbeitet, mehr hinein investiert. Alles als alle anderen. Und als von der Gnade ist. Die Gnade Gottes, die habe ich erlebt. Ich bin begeistert davon. Aus dieser Gnade heraus gebe ich und lebe ich. Das ist eine Entscheidung, ne? Kirche soll mit Qualität gebaut werden. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Bau die Kirche. Kirche ist ja nicht ein Gebäude. Kirche sind Menschen. Bau die Kirche. Und guck, dass du Menschen findest, die tüchtig sind. Was heißt tüchtig? Ich habe mal nachgeguckt im Duden. Und die Bedeutung von tüchtig, die ersten beiden Bedeutungen, mehrere Bedeutungen, aber die ersten beiden Bedeutungen heißen, seine Aufgabe mit Können und Fleiß erfüllen. Können, das Know-how haben, und mit Fleiß, fleißig sein. Und die zweite Bedeutung, als Leistung von guter Qualität. Das heißt tüchtig sein. Gute Qualität abliefern. Gott sucht Menschen, die tüchtig sind, die die Aufgaben mit Können und Fleiß erfüllen und die ihre Leistungen voller guter Qualität abliefern, andere zu lehren. Konzentration auf unseren Auftrag. Wir müssen uns konzentrieren auf das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Wir leben manchmal am Auftrag Gottes vorbei. Unser Auftrag ist es, Kirche zu bauen, Reich Gottes auszubreiten, Menschen für Jesus zu gewinnen und sie nicht nur zu gewinnen, sondern sie auch zu schulen und zu lernen und zu trainieren, richtig gut das Leben mit Jesus leben zu können. Das ist unser Auftrag. Und wir werden alles daran setzen, diesen Auftrag zu erfüllen. Wir werden hier gute Qualität haben, dass Menschen kommen und eine gute Qualität haben, sie hier aufzufangen. Wir werden gute Qualität haben, Menschen auszubilden und sie voranzubringen mit Jesus. Dass es wächst, dass es sich multipliziert und dass wir unseren Auftrag hier erfüllen können. Es geht nicht darum, dass wir uns nur berieseln lassen, sondern jeder von uns ist Teil des Auftrages hier, den wir mit Qualität und mit wirklich, die wir richtig gut umsetzen wollen. In Lukas 10, 3 bis 4, da ist eine ganz interessante Stelle, da sagt Jesus zu 70 Jüngern, die er aussendet, ja, und er hat ihnen Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und so weiter. Und er gibt ihnen den Auftrag, loszuziehen. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, tragt weder Börse noch Tasche und Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. So, komischer Auftrag, ja. Hä? Das ist ja unhöflich. Ne? Niemanden grüßen. Ne? Das ist für uns Deutsche, das ist ja komisch. Wenn du auf der Straße gehst und grüßt nicht, gerade hier auf dem Ländlichen, was bist denn du für einer? Ja? Hey, wir müssen ein bisschen gucken, in welcher Kultur hat das gespielt. Er hat Ne? Die jüdische Kultur ist die orientalische Kultur und da geht es nicht um eine Sache. Wir in der römischen Kultur, uns geht es immer um eine Sache. Stimmt es? Warum bist du heute hier? Um Gottesdienst zu feiern, also eine Sache. Ne? Warum gehst du morgen zur Arbeit? Um zu arbeiten. Ja? Warum triffst du dich mit deinen Freunden? Vielleicht um ins Kino zu gehen, um einen schönen Abend zu haben, um ein Spiel zu spielen, um irgendetwas zu tun. Unser Grundrhythmus, unsere Kultur dreht sich immer um eine Sache. Deswegen müssen wir pünktlich sein, damit die Sache auch funktioniert. Stimmt es? So, in der orientalischen Kultur kennen die das gar nicht. Na, da ist der große Unterschied zwischen den Kulturen. Ja, die einen sind sachorientiert, wir, und die sind personenorientiert. Da geht es gar nicht um die Sache. Ist doch wurscht, wann man das macht, später, irgendwann, deswegen brauchen wir auch keine Uhr, sondern es geht um die Person und die wertzuschätzen, zu ehren und so wird es auch gelebt. Geh mal zu so einem Beduinen irgendwo im Orient und versuch dem zum Beispiel von Jesus zu erzählen. Du kommst an sein Zelt und willst sagen, hey du, ich will dir was erzählen. Und dann sagt er, möge Gott dir ein Dach über deinem Haupt sein, wenn du bei mir in mein Zelt einkommst. Ne? Und dann fängt er erstmal an, dich zu grüßen, eine halbe Stunde oder länger, bis du irgendwann drin bist. Und dann geht das ganze Ding nochmal innen drin los. Dann wird dir die ganze Familie vorgestellt. Und dann geht er, wenn sie im Kühlschrank haben, wahrscheinlich nicht, holen sie irgendwas getrocknet oder so. Aber das Beste, was die haben, holen die raus. Selbst wenn es das Letzte ist, na, warum? Weil die Person ihnen so wichtig ist. Wenn die ärmste Familie kramt nicht. Das Letzte, das Allerschlimmste, was sie gerade noch so irgendwie finden, dass man so den Gast noch, ah, das habe ich noch für dich, sondern das Beste, was sie haben. Selbst wenn sie am nächsten Tag verhungern müssen und das Beste aus dem Schaden kommen und bringen das. Und dann wird erstmal gegessen, geredet und so weiter. Ja. Und wenn du dann immer wieder ansetzt, versuchst von Jesus, nee, erstmal Gemeinschaft, das ist wichtig. Ja. Und irgendwann, wenn du Glück hast, schaffst du es dann auch nochmal, dein Anliegen weiterzubringen. Oder es wird auf den nächsten Tag verschoben, komm morgen wieder, dann reden wir drüber. Ganz andere Denke. Und genauso waren auch die Jünger, die haben in dieser orientalischen Kultur gelebt und so waren sie unterwegs. Ja, und wenn die sich gegrüßt haben, dann war das nicht mal Hallo, guten Tag und auf Wiedersehen, sondern eine ganze Laternei. Da haben die sich gegrüßt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, zwei Stunden, bis ihre ganzen Segenswünsche und so weiter dann übereinander aus. Das war am Ziel vorbei. Jesus hat einen ganz konkreten Auftrag gehabt. Ganz römisch, würde man fast sagen. So wie wir denken. Ihr habt einen Auftrag, denkt da dran. Deswegen grüßt nicht, verschwendet nicht die Zeit, sondern ich sende euch mit diesem Auftrag loszugehen. Und das haben die verstanden. Und dann sind sie losgegangen und haben viel, viel erlebt. Und genauso ist es auch mit uns. Wir dürfen Gemeinschaft haben. Wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen von dieser orientalischen Kultur. Weil da geht es nämlich gar nicht um Leistung. Da geht es um uns. Da können wir lernen. Da können wir auch lernen von allen Einwanderern, die gerade kommen. Die bringen nämlich diese Kultur mit, die uns stört, die wir gar nicht verstehen. Und das ist der Knackpunkt. Ja, und da können wir lernen von denen. Aber wir dürfen auch zielorientiert sein. Sagen, das ist unser Auftrag. Und wir schneiden alles so hin, dass das richtig gut funktioniert. Und da sind wir als Deutsche richtig gut. Qualität. Leiten heißt verändern. Leiten heißt nicht etwas im Ist-Zustand belassen, sondern aus dem Ist-Zustand in einen anderen Zustand, in einen neuen Zustand hineinzubringen. Leiten heißt führen, lenken, steuern von A nach B. Und B sieht anders aus als A. Auf den nächsten Level bringen. Leitung heißt Dinge auf den nächsten Level bringen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann fehlen mir vielleicht Tools. Dann brauche ich Schulung. Dann brauche ich etwas, wo ich lernen kann. Weil ich will ja besser sein. Ich will das auf dem nächsten Level. Wenn dein Dienst in der Gemeinde irgendwie so dahin tümpelt und es wächst nicht und es verändert sich nicht, dann stell dir mal die Frage, was brauche ich? Ich möchte es ja richtig gut machen, um es auf den nächsten Level zu bringen. Mitarbeiter anzutrainieren. Weiterentwickeln. Wir wollen besser werden. Nicht stehen bleiben. Weitergehen, am Puls bleiben, verändern oder optimieren, es verbessern. Und das dürfen wir kreativ, geschmackvoll und ästhetisch tun. Warum? Weil Gott dich kreativ gemacht hat. Und das ist sehr gut. Wisst ihr, dass so viele Menschen hier sind mit Qualitäten, die vielleicht verborgen sind? Mit Potenzial, was in deinem Leben steckt, was verborgen ist? Und ich bete, dass Gott neue Leidenschaft erweckt in deinem Leben. Eine neue Leidenschaft, dass du die Dinge erkennst, die du kannst. Wie viele können gut zeichnen oder malen? Wer ist jemand, der gerne malt? Ruhig, ja? Wow, halt mal die Hände weiter oben. Wer hat in der Schule irgendwie Leistungskurs irgendwie im kreativen Bereich gehabt? Halt mal die Hände weiter oben. Gibt es da jemand? Ja, halt, genau, sehr gut. Wer hat vielleicht Theater gespielt in der Schule oder... Halt ruhig die Hände weiter. Ja? Ja, da kommen weitere Hände hoch. Ne? Wer hat irgendwie getanzt in seinem Leben oder tanzt gerne? Ja? Krass, jetzt wird's immer mehr. Ja? Wer macht gern Fotografie? Oder fotografiert gern? Ja? Karl, du hast keine drei Hände. Ich könnte das jetzt so weit aufzählen und am Schluss sind fast alle Hände oben. Da ist Kreativität in deinem Leben. Da ist Potenzial in deinem Leben. Vielleicht liegen manche Dinge weit hinten in deinem Leben irgendwo verschüttet. Du hast gar nicht mal so dran gedacht. Lass Gott es doch ganz neu aktivieren in deinem Leben. Dass du in eine Freiheit rankommst. Kreativ, geschmackvoll und ästhetisch. Denn Gott ist es und hat kreative Menschen geschaffen. Es geht um eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du treffen kannst. Ja, ich will. Ja, Herr, ich will so ein Pflänzchen sein, das wächst und das größer wird, das besser wird, das stärker wird. Ich muss seine Opfer vielleicht kalkulieren, aber es ist immer mit einem freiwilligen Geben verbunden. Alle unsere Werte, die wir aufgezählt haben, sind mit einem freiwilligen Geben verbunden. Ich schenke etwas von mir weg. Ich gebe. Es hat was mit Hingabe zu tun. Geben. Und damit etwas richtig gut wird, müssen wir auch manchmal unser Bestes und unser Möglichstes ein Opfer geben, einen Preis, den man zu zahlen hat.